So einen schönen guten Abend, liebe Geschwister, soweit wir uns noch nicht begrüßt haben. Das Wort wurde angesagt für heute Abend. Gottes wunderbares, lebendiges Wort. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahrzehnte man hier schon Versammlungen hat. Es werden viele sein, nicht?
Ja.
Und in all den Jahrzehnten war immer das eine Buch Mittelpunkt. Dieses unerschöpfliche Buch. Deutschland nannte man ja einmal nicht nur das Land der Reformation, man nannte auch Deutschland das Land der Bibel. Und wenn wir jetzt in unser deutsches Volk hineinsehen, dann müssen wir feststellen, dass weitgehend unserem deutschen Volk die Bibel aus der Hand genommen worden ist. Wir wissen um die historisch-kritische Theologie, ca. 200 Jahre alt. Ja, dann meinte man sicherlich vielleicht, in guten Meinen, ja, dieses alte Buch, wer kann das noch in der heutigen Zeit Gültigkeit haben? Und dann setzte die Kritik ein, der gesunde Menschenverstand, und man glaubte, dieses Wort meistern zu können. Ich möchte darum ein Wort am Anfang mal lesen. Gott sagte es durch den Propheten Jeremia, ist also schon ein sehr altes Wort, und es ist ganz aktuell. In Jeremia 8, Vers 10 am Schluss, heißt es, siehe, das Wort des Herrn haben sie verschmäht, und welcherlei Weisheit haben sie. Also schon in der damaligen Zeit gab es Menschen, die das Wort des Herrn verschmäht haben. Und wir stehen mittendrin. Wie dieses Wort verschmäht wird, nicht mehr geachtet wird, wenig geliebt wird. Und Gott stellt eine Frage. Welche Weisheit haben sie dann? Das heißt mit anderen Worten, die wirkliche Weisheit, die kommt aus diesem Buch. Welche Weisheit haben sie dann? Damit bringt Gott zum Ausdruck, dass es noch weitere Weisheiten gibt. Und mit denen muss sich der Mensch dann begnügen, wenn er dieses Wort verschmäht. Ich nenne eine andere Weisheit, man kann sie bei dem Jakobus nachlesen, dritten Kapitel. Da redet er einmal die Weisheit von oben. Das ist die Weisheit, die wir hier in diesem Wort haben. Aber dann nennt noch Jakobus die irdische Weisheit, die seelische Weisheit und die dämonische Weisheit. Und wir müssen sagen, wenn es noch so hochintelligent zugeht, wir können jetzt an große Geister denken, wir können ruhig den Namen Goethe nennen, er kannte die Bibel, aber er hat woanders angezapft. Welche Weisheit haben Sie? Nicht die Weisheit von oben. Wenn es gut geht, eine irdische Weisheit. Vielleicht noch eine seelische Weisheit. Aber wie viel dämonische Weisheit macht sich heute in unserer Zeit kund? Das okkulte Wesen dringt in einer solchen Macht in unsere Welt hinein, dass es leider, weil es so üblich ist, weithin gar nicht mehr wahrgenommen wird. Welche Weisheit haben Sie? Wir möchten gern bei der Weisheit von oben sein. Und darum wollen wir uns an dieses Wort, an dieses Buch binden lassen. Ich möchte zunächst einmal beginnen, etwas vom Äußeren des Wortes Gottes zu sagen. Dann auch von dem Ergehen dieses Wortes. Von der Offenbarung dieses Wortes. Ich möchte dann zwei Männer nennen, einen aus dem Alten Testament, einen aus dem Neuen Testament, was die uns von dem Wort Gottes bezeugt haben. Als erstes möchten wir kurz dieser Frage nachgehen, was bedeutet uns die Bibel? Ist es ein Buch wie jedes andere Buch? Kann ich dieses Buch lesen, wie ich jedes andere Buch lese? Es wird ja oft so sein, wenn einer anfängt, die Bibel zu lesen, denkt er nun, ja, ich bin ein intelligenter Mann, das schaffe ich schon. Mir fällt gerade eine Begegnung aus einem Urlaub ein. Da war am Nachbartisch eine lebhafte Diskussion. Ich ging dann vorbei und sagte ganz keck: Wissen Sie, wenn Sie die Bibel lesen würden, dann hätten Sie eine Antwort auf Ihre ganzen Probleme. Da zeigte eine Frau auf einen jungen Mann, das war die Mutter, und siehe da, der Sohn erzählte mir dann, dass er die Bibel gelesen hat. War ein Dr. Jur, Richter, sind meistens sehr kluge Leute. Er hat einmal den Trieb, du bist ein gebildeter Mitteleuropäer, Europa ist irgendwie durch die Bibel gestaltet worden, auch unser Recht, hat viel von der Bibel, jetzt liest du mal die Bibel. Dann hat er einen Zettel dazu gelegt und hat dann die ganzen Fehler und Irrtümer, die er in der Bibel gefunden hat, aufgeschrieben. Wie er fertig war, eine lange Liste, lauter Fehler in der Bibel. Er sagte mir, er wundert sich heute noch, dass er die Bibel nicht weggeworfen hat. Er hat die Bibel weiterlesen müssen. Er hat immer wieder in der Bibel gelesen. Und was geschah? Er hat einen Irrtum nach dem anderen, den er festgestellt hat, hat er durchgestrichen. Zum Schluss war alles durchgestrichen. So kann Gott, wenn man an dieses Wort herangeht, uns Antwort geben. Dieses Buch ist die Wahrheit. Also, was ist die Bibel für uns? Beeindruckt uns die Einzigartigkeit dieses Buches. Wir werden kein zweites Buch finden, das über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde. Sucht mal ein Buch, das in einer solch langen Zeitspanne geschrieben wurde. Was hat sich in 1500 Jahren alles geändert? Was für Weltreiche kamen, sind gegangen, mit vielen Veränderungen. Und dann soll das, was einzelne Männer geschrieben haben, in solch einer Zeitepoche zusammenstimmen. Es passt einzigartig. Ein Buch ergänzt das andere. Dann sucht ein zweites Buch, wie diese Bibel. Sie wurde von circa 40 verschiedenen Männern geschrieben. Was waren das für Männer? Da war ein Staatsmann, Daniel, nicht? Da war ein Hirte, Amos. Da war ein Theologe, Paulus. Da war ein Fischer, Petrus, Johannes. Was für unterschiedliche Charaktere, was für ein unterschiedlicher Bildungsstand. Und die haben alle an diesem einen Buch geschrieben. Und je länger man dieses Buch kennenlernt, staunt man über diese wunderbare innere Einheit, die dieses Buch hat. Und dann dürfen wir sagen, dieses Buch ist in allen Sprachen übersetzt. Jetzt gibt es nur noch Dialekte, wo dieses Buch noch nicht hingekommen ist. Ich habe gelesen, dass circa 98% der Menschen die Möglichkeit hätten, die Bibel zu lesen. Es ist nur noch ein kleiner Rest. Und an diesem kleinen Rest arbeiten viele treue Geschwister. Ich las, dass circa 4000 Menschen damit beschäftigt sind, für diese letzten Sprachen oder Dialekte, muss man ja sagen, die noch keine Bibel haben, ihnen die Bibel zu bringen. Es ist wunderbar, wenn man sieht, wie Gott Menschen bewegt, dass dieses Buch überall hinkommt. Dass es überall, wenn man will, gelesen werden kann. Und merkwürdig ist es, wenn man die Berichte liest und annimmt, wenn es bei uns nachlässt, der Hunger nach dem Wort Gottes. In den sogenannten dritten Ländern ist ein Verlangen nach der Bibel. Da schätzen es viele, wenn sie doch nur die Bibel irgendwie bekommen können. Ein anderes. Wo gibt es ein zweites Buch, das von den größten Geistern gelesen und geehrt wird? Und gleichzeitig gibt es Kinder, die lesen dieses Buch und die freuen sich, wenn ihnen das Buch in ihrer Art und Weise nahegebracht wird. Ich las von einem Walter Scott, also Richter von Beruf gewesen sein, wurde aber bekannt und berühmt als Schriftsteller. Er wurde geadelt. Dann kam die Zeit seines Sterbens. Er wollte da in seinem Studierzimmer sein, man hat ihn da hingebettet. Dann kam sein Sohn und besuchte den Vater. Und der Vater sagte: Mein Sohn, nimm das Buch und lies mir vor. Der Sohn sah sich um, alle Wände von unten bis oben voller Bücher, wie es bei so einem Mann ja sein muss. Er stand ganz hilflos da. Da war die Reihe, die Bücher, die der Vater geschrieben hat. Er fragte nur: Ja, Vater, welches Buch denn? Da kam die Antwort: Mein Sohn, es gibt nur ein Buch, das diesen Namen verdient, Buch. Nimm die Bibel und lies mir vor. Ein schönes Zeugnis. Denke vielleicht an einen anderen, den Prälat Oettinger. Oettinger, glaube ich, ungefähr vor circa 300 Jahren geboren, war ein Mann, der das Wissen der damaligen Zeit in sich aufgenommen hat. Hat alle möglichen Wissensgebiete studiert. Er hat die Philosophen durchgearbeitet, hat sie alle mit der Bibel verglichen. Keiner kam an die Bibel heran. Und dieser Mann, der sagte Folgendes: Wer es hier nicht einsehen will, dass es auf dieser Erde nur ein wirkliches Buch gibt, der wird es bald erfahren, wenn er drüben auf die andere Seite kommt. Es gibt nur ein wirkliches Buch hier. Und vielleicht nur einen Satz von einem Mann, der uns näher steht, Professor Ströter. Er sagte einmal: Unsere Bibel ist größer als das ganze All. Wenn man so einen Satz das erste Mal hört, denkt man: Nur liebe Zeit. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Dieses kleine Buch größer als das All? Wir brauchen nur ein Wort dazu setzen, das der Herr gesagt hat. Wie heißt das? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Große Geister, gläubig oder ungläubig, Goethe, die haben sich mit diesem Wort befasst. Und dieses Buch wird von Kindern geliebt. Da könnte man jetzt manche schöne Geschichte erzählen, wie Kinder ganz begeistert sind von den Dingen, die hier in diesem Buch geschrieben sind. Dann hat die Bibel die höchsten Auflagen. Da kommt kein zweites Buch mit. Kann mal vorkommen, dass irgend so ein Bestseller auf den Markt kommt, der für eine kurze Zeit die Bibel ein wenig überragt. Bald ist es anders. Interessant auch einmal die ganzen Auflagenzahlen von der Bibel zu lesen, dann kann man nur staunen. Wo gibt es Bücher, wo es so viele Hilfsmittel gibt, wie für dieses Buch die Bibel? Wer in der Bibel arbeitet, der schätzt diese Hilfsmittel. Da gibt es Konkordanzen. Da haben wir ganz interessant nochmal zu lesen, ein paar hundert Jahre her. Da hat ein Bruder den Gedanken gehabt, eine Konkordanz zu erstellen. Das war damals ja eine Heidenarbeit. Da gab es die ganzen Hilfsmittel, die wir heute haben, ja nicht. Der hat so fleißig dran gearbeitet, ich habe es gelesen, dass er nach Jahre- oder jahrzehntelanger Arbeit geistig so erschöpft war, dass er 2 Jahre ruhen musste. Dann hat er seine Arbeit wieder aufgenommen und vollendet. Wir merken, wie viele vor uns an der Bibel gearbeitet haben, denen wir alle zu danken haben, dass wir für diese Bibel solche Hilfsmittel haben. Aber es gibt nicht nur eine Konkordanz, es gibt Lexika, wo man nachschlagen kann, was bedeutet dieses, was bedeutet jenes. Und dann gibt es Atlanten, ich habe ein paar, biblische Atlanten. Und das ist ganz wunderbar, auch immer wieder mal nachzusehen, dass all die Dinge, die hier in der Bibel stehen, die kann man alle nachlesen, nachsehen und kann sehen, den Auszug aus Ägypten, Man kann sehen, wie der Apostel Paulus gereist ist und so weiter. Wir merken, unsere Bibel wirklich ein Buch der Superlative. Aber wir wissen, dass es eine Macht auf dieser Erde gibt, die dieses Buch nicht gern sieht. Und darum ist die Bibel oft bekämpft worden. Einmal mit dem Schwert, aber auch andererseits durch den menschlichen Geist. Ich möchte vielleicht mal zwei, drei nennen. Im Jahre 303 gab es einen Erlass von dem römischen Kaiser Diokletian, alle Christen und ihr heiliges Buch zu vernichten. Das war eine schwere Zeit für die Menschen Gottes damals. Und wie viele Bibeln wurden damals vernichtet? Und das war damals noch was anderes wie heute. Da gab es noch keine Druckpresse. Da musste alles fein säuberlich mit der Hand geschrieben werden. Da kostete jede einzelne Bibel doch ein Vermögen. Und das wurde da, in dieser Zeit, unter diesem römischen Kaiser vernichtet. Aber wunderbar, die Wege Gottes. Einige Zeit später kam ja der Kaiser Konstantin. Und nur 22 Jahre später gab es dann ein Konzil unter diesem Kaiser mit den ganzen Kirchenleuten. Und dann wurde auf diesem Konzil beschlossen, die unfehlbare Autorität dieses Buches. Und ein anderes, dann hat dieser Kaiser angeordnet, bei dem Bischof Eusebius 50 Bibeln wiederherzustellen. Und dann wurden auf Kosten des Staates 50 Bibeln geschrieben. Schreibt man die Bibel in der Hand ab. Ganz schöne Arbeit. Schreibt man dann mal einzelne Teile ab. Es ist schön, es prägt sich dann manches besser ein. Oder als die Gegenreformation war, damals war ja zunächst auch Österreich evangelisch geworden, weithin. Dann gab es die Gegenreformation, auch eine furchtbar schwere Zeit für die Gläubigen. Teilweise wurden sie vertrieben, aus dem Land gejagt. Aber viele Fromme gingen dann auf die Berge hoch, haben ihre Bibel mitgenommen und haben oben des Glaubens gelebt. Es war ein Dorn im Auge der katholischen Geistlichkeit. Sie sind nicht selbst angeschritten, aber die haben die Soldaten eingesetzt. Sie sind auf die Berge hochgegangen, sind den Leuten nachgespürt und haben denen die Bibel weggenommen. Weil sie sagten, wenn sie das Buch nicht mehr haben, dann ist es bald mit ihnen vorbei. Und das ist wahr. Dann haben sie die ganzen Bibeln auf dem Marktplatz gestapelt und haben ein wunderbares Feuer da gemacht, in ihren Augen. Und da war das Haus von der Geistlichkeit. Ich habe das von einem evangelischen Pfarrer aus Österreich gehört. Die hatten ihr Fenster offen. Und wie das Feuer schön brannte, da kam ein mächtiger Windstoß. Dann nahm ein Blatt aus diesem Feuer heraus und trieb es hin zu dem Fenster von der katholischen Geistlichkeit und es fiel vor deren Füße. Sie haben das Blatt aufgenommen. Es war ringsherum alles versenkt. Ein Vers war zu lesen. Und da stand drauf, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Jesaja 40, Vers 8. So antwortet der Herr. Menschlicher Geist, Zeit der Aufklärung, Voltaire, bekannt, führend. Er sagte damals, in 100 Jahren liest keiner mehr die Bibel. Und nun wieder die feine Ironie Gottes. Auch dieser Mann ist gestorben, wie alle Menschen sterben. Und dann geschah es ungefähr 50 Jahre nach seinem Tod. Da wurde das Haus von Voltaire, der auch eine eigene Druckpresse hatte, das wurde von der, von der Genfer Bibelgesellschaft übernommen. Dann wurden dort Bibeln gedruckt Und dann war dieses Haus von Voltaire von unten bis oben voller Bibeln. So antwortet Gott. Ja, wir sehen, die Bibel bekämpft bis in unsere heutige Zeit hinein. Heute macht man sich was vornehmer, textkritisch, historisch. Der im Himmel sitzt, lacht ihre. Mir fällt ein schöner Satz ein von Professor Ströter. Er sagte einmal, viele Theologen werden sich sehr freuen, wenn im großen Weltenbrand ihre wertvollen theologischen Arbeiten alle verbrennen werden, dass man nie mehr ihrer gedenkt. Etwas Äußeres, nur das Innere. In diesem Buch ist eine einzigartige Offenbarung Gottes. Da ist ein Reden von der Welt, ein Reden vom Mensch, aber ganz besonders die Offenbarung des Christus. Da könnte man sich lange dran aufhalten. Vielleicht nur das eine oder das andere im Blick auf Gott. Da heißt es im Propheten Jesaja, steht Kapitel 43, Vers 10, dass Gott sagt, vor mir war kein Gott. Und nach mir wird kein Gott sein. Das ist eine herrliche Offenbarung unseres Gottes. Er, der immer war und er, der immer sein wird. Kann man nur in diesem Buch erleben, in diesem Buch erfahren. Im Blick auf die Welt. Unsere Zeit ist ja viel gedrängt von der Evolution. Bei Professor Bettix, da las ich Folgendes. Noch keine Wissenschaft, noch kein menschlicher Geist hat den Blick auf die Schöpfung einen besseren Satz geschrieben als der erste Satz unserer Bibel. Wie heißt er? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und er hat recht, es gibt keinen besseren. Der Mensch. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Er schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Nun ein Zerrbild. Und Gott will den Menschen zurückführen in das Bild Gottes. Aber es ist schön, wenn man einmal wie David erkennt, was es um den Menschen ist. Psalm 39 rühmt er es. Ich preise dich, dass du mich auf eine ausgezeichnete Weise gemacht hast. Wenn wir einmal drüber nachdenken, dieser sterbliche Leib, der bald vergeht, in welch einer ausgezeichneten Weise Gott ihn gemacht hat. Was für Wunder das Auge, was für ein Wunder das Ohr. Eigentlich meint man, jeder Arzt, der sich mit dem Menschen ja in besonderer Weise beschäftigt, müsste zumindest ein gottgläubiger Mann sein. Einfach über diesen Wundern, wie Gott den Menschen gebildet und geschaffen hat. Aber ganz herrlich ist die Offenbarung in diesem Buch von dem Christus Gottes. Da haben wir eine einzigartige Offenbarung. Mir fällt gerade ein Bruder ein, als Kind in einer Gemeinde, im gläubigen Haus groß geworden, dann studiert. Ja, dann kamen die Zweifel und alles Mögliche. Und er war in einer echten Krise. Und er wollte aus der Krise heraus. Und er sagte, ich will Folgendes tun. Ich will einmal sehen, ob die Bibel stimmt. Ob all das, was im Alten Testament verheißen ist, im Blick auf den Christus, ob sie das alles erfüllt hat. Und dann hat er das getan. Und dann wurde er im Glauben so gefestigt, dass man sich über ihn wirklich nur freuen kann. Wir sehen, Umgang mit dem Wort. In welcher herrlichen Weise. Immer wieder finden wir das Zeugnis, es ist Gottes Wort. Ein Ausspruch gefällt mir besonders gut in der Bibel. Ich habe mich zuerst gewundert, wie das mir zuerst mal so aufgefallen ist. Da heißt es sehr oft in der Bibel, und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, zu Johannes, zu Hesekiel. Das Wort geschah. Ich dachte, du liebe Zeit, wenn wir uns erhalten, sagen wir doch nicht, jetzt geschieht mein Wort zu dir. Aber dann kam mir doch der Gedanke, wie ist es, wenn Gott spricht? So geschieht's. Alles Reden Gottes ist ein Geschehen. Und darum ist es mit diesem Buch auch so, dass Gott sagt, prüfet mich doch. Ihr habt die Möglichkeit, anhand dieses Buches zu prüfen, ob ich wirklich Gott bin, ob ich der Einzigartige bin, ob der Christus wirklich der Christus Gottes ist, mein Sohn. Mal ein Wort nur dazu. Wie hat der Herr zu denen gesagt, die an ihm zweifelten? Wenn ihr seinen Willen tun wollt, dann werdet ihr inne werden, dass ich nicht aus mir rede, sondern dass ich aus Gott rede. Wenn ihr seinen Willen tun wollt. Also Gott spricht auch manchmal unseren Willen an. Und dieses Wort, so hat es Petrus geschrieben, ist lebendig und bleibend. Lebendig. Das kann man nur erfahren, wenn man immer wieder Umgang mit diesem Wort hat. Und ich habe oft gestaunt, wie in bestimmten Stunden dieses Buch in mein Leben hineingesprochen hat. Wie dieses Buch manchmal ein Trost für mich war, fällt ein Erlebnis ein, da habe ich zu meinem Gott gesagt, ich hätte jetzt 100 Bücher lesen können, 1000. Der hat mir nicht das gegeben, wie das eine Wort, das du mir jetzt gegeben hast. Das Wort ist lebendig und das Wort ist bleibend. Erstaunlich, wie dieser kleine Fischer vom See Genezareth einen solchen Satz schreiben kann. Das Wort bleibt. Auch das, was Petrus schreiben durfte. Ich möchte jetzt noch zwei Männer anführen, ich sagte schon, die auch am Wort Gottes beteiligt sind, die mitschreiben durften. Einen aus dem Alten, einen aus dem Neuen Testament, was sie über das Wort Gottes sagen. Ich habe natürlich noch viel mehr gesagt, aber ich greife zwei Worte heraus. Das eine ist der König David. David hat gesagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Sein Wort war auf meiner Zunge. Das ist großartig. Wenn ein Mensch das in solcher Gewissheit, in solch einer Klarheit sagen kann. Ich greife ein Wort heraus aus dem Psalm 19. Psalm 19 ist ja ein ganz wunderbarer Psalm. Da haben wir zuerst das Reden Gottes in der Schöpfung. Ihr wisst ja alle, wie Psalm 19 anfängt. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Gott redet durch seine Schöpfung. Und dann kommt das Reden durch das Wort Gottes. Und dann zum Schluss kommt der Ertrag, was das Reden Gottes in unserem Leben bewirkt. Und da in diesem Psalm 19, Vers 7 und 8, da macht der König David 4 Aussagen vom Worte Gottes. Er hat 4 verschiedene Benennungen für das Wort Gottes. Zuerst sagt er, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Eine zweite Aussage, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Das dritte, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Das Gebot des Herrn ist lauter. Einzigartig, in welch einer Weise er ein Zeugnis gibt von diesem Wort. Es ist vollkommen. Alle historische, kritische Textprüfung von noch so hochstehenden Theologen muss verblassen. Es ist vollkommen. Es ist zuverlässig. Es ist richtig. Und es ist lauter. Es entspricht in allem dem innersten Wesen Gottes. Aber dann gibt es zu jeder Aussage eine Wirkung. Und das darf man auch erleben und erfahren, wenn man mit diesem Wort Umgang hat, Geschwister. Bei der ersten Aussage, das Wort des Herrn, sage ich jetzt, ist vollkommen, schreibt der König David, es erquickt die Seele. Das haben vielleicht alle schon erlebt, Geschwister. Was für ein Wunder das ist, wenn unsere Seele mal erquickt wird. Wir kennen ja alle das Wort down, ja. So geht es uns manchmal. Trost war mir sehr bange. Was ist es dann? Eine Erquickung durch das Wort Gottes. Aber ganz wörtlich soll es so heißen, er erquickt die Seele, wörtlich heißt es, die Seele bringt er mir zurück. Mit anderen Worten, durch den Sündenfall haben wir wohl unsere Seele nicht verloren, dass wir keine mehr hätten, aber unsere Seele, wie Gott sie einmal uns gegeben hat, in ihrer göttlichen Funktion, das fehlt uns. Und wenn wir einen Umgang mit dem Worte Gottes haben und glauben, dass das Wort Gottes vollkommen ist, geschieht es, dass er unsere Seele uns immer mehr wieder zurückbringt. Göttliche Art für unsere Seele. Das Zweite, das Wort des Herrn ist zuverlässig. Und dann heißt es als Wirkung, macht weise den Einfältigen. In irgendeiner kleinen Kirche habe ich diesen Spruch mal gelesen. Da war es wohl so wiedergegeben, macht weise den Blöden. Ich habe ein wenig geschmunzelt und habe gedacht, das stimmt auch. Das Wort Gottes macht immer weise. Jeder Umgang mit dem Wort Gottes. Und wenn Sie das Wort des Herrn verwerfen, noch einmal das Wort vom Anfang, welche Weisheit haben Sie dann? Das Wort des Herrn ist richtig, es erfreut das Herz. Ja, da muss ich das Wort vom Propheten Jeremia nennen. Jeremia hat einmal gesagt, deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und was geschah? Sie waren mir zur Freude und zur Wonne des Herzens. Ach ja, wo findet man das in anderen Büchern? Und das Vierte, das Wort des Herrn ist lauter. Und die Wirkung, die uns dann genannt wird, es erleuchtet. Da denkt man an das, was Paulus geschrieben hat in Epheser 1, dass wir zu einem inneren Stand kommen dürfen, wo wir erleuchtet an den Augen des Herzens auch eine Fähigkeit bekommen, das Wort Gottes in seinem inneren Zusammenhang zu verstehen. Und darum ist es so schön, wenn wir uns anregen lassen durch dieses Zeugnis von dem König David. Das Wort ist vollkommen, zuverlässig, richtig, lauter, dass wir dann auch die Wirkung dieses Wortes Gottes erleben und erfahren dürfen. Ein Wort von Paulus, es steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, ich lese gleich Vers 15 schon dazu. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Wir haben ja die multikulturelle Gesellschaft und dann auch die multireligiöse, nicht? Und dann ist ja diese Wahrheit nur eine Wahrheit unter den anderen. Die anderen haben ja auch heilige Schriften. Die heilige Schrift. Ach ja, bleiben wir bei dem, was geschrieben ist. Dann haben wir die Weisheit von oben. Und dann schreibt der Apostel weiter, alle Schrift ist von Gott eingegeben oder hat den Hauch Gottes, Gott gehaucht, alle Schrift. Allein an dieser Aussage merken wir, Geschwister, man kann die Bibel nicht lesen wie jedes andere Buch. Aber wenn man so liest, wie es uns der David gesagt hat, dann kommen wir dahin, dass wir dann auch spüren, diesen Geisthauch, der in diesem Wort Gottes enthalten ist. Es ist eben lebendig und es ist wirksam. Es ist wunderbar. Und nun hat der Apostel Paulus auch 4 Aussagen vom Worte Gottes. 4 ist die Zahl der Allseitigkeit. Dieses Wort Gottes ist in jeder Weise das Richtige. Die 4 Aussagen von dem Apostel Paulus: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. Erstens zur Lehre, zweitens zur Überführung, drittens zur Zurechtweisung, viertens zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. 4 Aussagen. Das erste ist die Lehre. Wir brauchen Belehrung. Und je länger wir die Bibel lesen und merken wir, wie wunderbar das ganze Wort innerlich gegliedert ist. Frau Böhmele würde jetzt sagen, man muss natürlich lernen, die Bibel in Äonen zu lesen, in Zeitaltern zu lesen. Ja, man muss reif werden für die Bibel. Dann hat man Belehrung. Das zweite war Überführung. Ja, dieses Buch überführt uns. Elias Schrenk, der wurde einmal gefragt, was halten Sie eigentlich von der Bibelkritik? Elias Schrenk sagte, davon halte ich sehr viel. Da waren die anderen überrascht. Von so einem frommen Mann hätten sie was anderes erwartet. Aber er hat es ihnen gleich erklärt. Ich halte sehr viel davon, dass die Bibel mich kritisiert. Darum liebe ich die Bibelkritik. Aha, das ist ein bisschen anders. Also, Überführung, die Bibel ist ein Beweismittel. Ich könnte jetzt Dinge erzählen, die ich so erlebt habe, wie mir es gegangen ist. Ich greife nur mal ein Wort heraus. Der Herr hat gesagt, aus dem Herzen gehen hervor böse Gedanken. Und dann nennt er nach dem Markus-Evangelium 12 verschiedene Stücke. Die sind so ernst. Ich möchte fast sagen, so furchtbar, dass man fragen muss, auch mein Herz. Aber dann lernt man, dieses Wort hat der gesagt, der die Wahrheit ist. Und je mehr man das Licht dieser Wahrheit eintritt, sagt man, ja Herr, du hast recht. Die Bibel überführt und die Bibel ist das Beweismittel. Aber dann kommt das dritte, Zurechtweisung oder Wiederherstellung. Das gleiche Wort, das uns zeigt, wer wir sind. Ach, wie heißt es im einen Liedervers? Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wie geht's weiter? Was bin ich, Lamm in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht. So weiß, so rein, so auserwählt, dass mir sein Worten der Beschreibung fehlt. Also dieses Wort, das gleiche Wort, das mich richtet, das gleiche Wort, stellt mich wieder her. Dann erfährt man, ist jemand in Christo Jesu, da ist eine neue Schöpfung. Du bist nicht nur eine neue Kreatur, wie es meist übersetzt wird, du bist eine neue Schöpfung. Eine ganze Schöpfung, eine ganze Welt für sich. Aber wenn du in Christo Jesu bist. Und das vierte zur Unterweisung, das ist die Erziehung. Die Erziehung. Wir spüren es ja, liebe Geschwister, was für ein Geschenk es ist, wenn jemand ein gutes Elternhaus hat und hat eine gute Erziehung mitbekommen. Manche haben keine Erziehung gehabt, sind aber gläubig geworden Und dann ist es manchmal eine Freude, wenn man mit solchen Leuten zusammen ist, welche eine göttliche Erziehung die bekommen. Und so steht sie auch hier, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Als der Apostel Paulus gefangen war, da haben wir verschiedene Verantwortungsreden von ihm. In einer seiner Verantwortungsreden steht Apostelgeschichte 24, Vers 14. Da bekennt er: Aber das bekenne ich dir, dass ich also dem Gott meiner Väter diene, Gottesdienst darbringe, indem ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht. Oh, das ist ein Wort. Allem glaube, gleich wie geschrieben steht. Heute macht man sich Mühe nachzuweisen, dass das ja alles nicht stimmen kann, dass es ganz anders ist. Paulus, ein großer Theologe, der kannte die Bibel vielleicht besser als viele, die die Bibel kritisieren. Und das hat er bekannt, mit ganzem Herzen. Also diene ich dem Gott meiner Väter, indem ich allem glaube, gleich wie geschrieben steht. War ein bisschen lang die Einleitung. Ich hatte noch einiges mir aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Ich bringe mir etwas ganz kurz. Gottes wunderbares, lebendiges Wort. Ich nehme mal die Punkte, die ich mir notiert hatte. Das Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist ein Schwert. Das Wort ist Licht. Das Wort ist ein Same. Das Wort ist Nahrung. Das Wort ist ein Spiegel. Das Wort ist ein Feuer. Das Wort ist ein Hammer. Das Wort ist Freude. Kurz etwas noch dazu gesagt. Das Erste, das Wort ist Wahrheit. Denken wir an das Gebet unseres Herrn, Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Und als er über diese Erde ging, hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als der Herr an dem Zeitpunkt war, da er wieder zum Vater zurückging, Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt, die Abschiedsreden unseres Herrn, die letzte Nacht mit den Jüngern zusammen, da sagt er: Zu euch wird kommen der Geist der Wahrheit. Was wird der Geist der Wahrheit tun? Er wird euch in das Ganze der Wahrheit führen. Er wird euch das Kommende verkündigen und er wird den Herrn der Herrlichkeit in euch verklären. Der Geist der Wahrheit. Der Geist der Wahrheit handelt immer in Übereinstimmung mit dem Wort der Wahrheit. Wenn wir also vom Geist der Wahrheit in das Ganze der Wahrheit hineingeführt werden wollen, dann müssen wir in das Wort hineingehen. Ich denke gerade an Psalm 12, Vers 6. Wie heißt es da? Dass die Worte Gottes vom Himmel herabgeflossen sind wie Silber. Siebenfach geläutert. Karl Geier sagte zu diesem Wort, da hat der siebenfache Gottesgeist Pate gestanden zur siebenfachen Läuterung des Wortes Gottes. Das letzten Endes jedes Wort Gottes irgendwie eine siebenfache Bedeutung hat. Das Wort ist Wahrheit. Und nun etwas Wunderbares, liebe Geschwister. Wenn der Geist der Wahrheit in unseren Herzen ist und uns mit diesem Wort der Wahrheit zusammenführt, dann erleben wir, Wahrheit ist immer Berührung mit Gott. Im Umgang mit diesem Buch haben wir immer eine Berührung mit Gott. Man könnte sagen, hier wirst du göttlich. Der Herr sagte einmal zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm glaubten, wenn ihr in meinem Worte bleibet, bleiben, nicht so wann und dann mal reinsehen, sondern bleiben, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Jünger sind Lernende. Dann seid ihr wirklich solche, die da lernen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und was geschieht dann? Die Wahrheit wird euch frei machen. Und das möchten wir so gern, liebe Geschwister. Frei werden von uns selbst. Frei werden von Gebundenheiten. Menschen werden, die gebunden sind an ihn. Dein Wort ist Wahrheit. Wir hätten ja einige schöne Worte aus dem Psalm 119 am Anfang. Ein anderes Wort aus dem Psalm 119 heißt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Oder wie man es anders übersetzt, das Hauptstück deines Wortes ist Wahrheit. Obwohl das Wort Wahrheit ist, weil es das Wort Gottes ist, gibt es einige Stellen, wo es extra gesagt wird, das Wort ist gewiss. Da haben wir gedacht, das brauchte Gott eigentlich gar nicht sagen. Wenn er uns sagt, das Wort ist Wahrheit, dann ist es Wahrheit. Aber dann sagt Gott noch einmal, das Wort ist gewiss. Kommt 5-mal bei Paulus vor, aber Paulus nur in seinen letzten Briefen, in den sogenannten Pastoralbriefen. Und 2-mal kommt es in Offenbarung vor, in der Offenbarung am Schluss, Kapitel 21 und 22. Bei den beiden Worten in der Offenbarung wird noch hinzugefügt, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und dann gibt es 2 Worte beim Apostel Paulus, da heißt es so, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Die beiden will ich kurz zitieren. Das erste steht 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder selig zu machen. Da sagen alle Kinder Gottes, das stimmt. Das zweite Wort, 1. Timotheus 4, Vers 9. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also nicht nur der Gläubigen, sondern besonders der Gläubigen. Dieses gebiete und lehre. Leider beachtet man das nicht, dass da steht, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, nun muss ich schließen. Das Wort ist auch ein Schwert. Steht ja in der Waffenrüstung, Epheser 6. Wir sollen ergreifen die ganze Waffenrüstung Gottes. Es ist die Waffenrüstung Gottes. Und da müsste sie uns auch helfen, Geschwister. Ich glaube, das 6. Stück ist es davon, dass wir ergreifen sollen das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Das ist das Schwert des Geistes. Als der Herr versucht wurde, wie hat er den Feind zurückgeschlagen? Nur mit dem Wort. Nur mit dem Wort. Das führte zum Sieg. Das Wort, Schwert des Geistes. Und dann ist was Wunderbares, dass das so zusammensteht, nicht? Schwert des Geistes und das Wort. Als die Brüder Geier und Heller die Zeitschrift Das prophetische Wort übernommen hatten, haben sie der Zeitschrift einen neuen Namen gegeben. Sie nannten es Wort und Geist, weil sie meinten, wenn man nur das Wort hat, wird man in eine Orthodoxie hineingeführt. Mit dem Wort kann man sich gegenseitig erschlagen. Manche setzen das Hauptgewicht auf den Geist
Und dann kann man so ein bisschen in Schwärmen hineinkommen. Wenn man beides hat, hat man den gesunden Ausgleich. Und das bietet uns die Bibel immer wieder an. Mit einem Wort möchte ich schließen, dass wir sehen, wie lebendig und wie wunderbar dieses Wort ist. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, zu Erstlingen seiner ganzen Schöpfung. Dieses Wort hat Lebenskraft, Zeugungskraft, dass wir Erstlinge Gottes werden, Söhne Gottes. Der Herr möge uns segnen.